Nein, es gibt nicht einen Podcast über Patentochser. Und nein, ich mache auch nicht wieder ein Interview mit dem Bühne Huber. In der heutigen Folge vom Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung geht es um alle anderen Musikerinnen und Musiker in unserem Kanton. Um alle die, die im Vergleich zum Bühnen eben nicht vor Musik leben können.
Mit was kann man in den Zeiten von Streaming-Plattformen sein Geld machen als Musikerin und Musiker? Wie hoch sind die Gagen an einem Konzert und was ist denn mit der Probe da dafür? Und wie will die Stadt Bern Musikerinnen und Musiker vor der Selbstausbeutung schützen?
Über das reden wir heute mit unseren beiden Musikredaktoren Martin Burkhalter und Anne Hebbissen. Und auch noch zu Wort kommt die Berner Jazzgeigerin und Popkünstlerin Laura Schuler, die im Frühling ist abgeschmettert worden mit ihrem Gesuch bei der Stadt für die Finanzierung von ihrer Tournee. Mein Name ist Sibylle Hartmann.
Und ich bin Jessica King.
Und bevor wir das tief in die Berner Musikszene abtauchen, gibt es noch unser Update zu den städtischen Wahlen, die in gut zwei Wochen stattfinden. Und zwar mit der Simone Clemens. Sie ist Redaktorin im Ressort Bern. Simon, was gibt es Neues aus dem Wahlkampf, der bis jetzt, das kann man ja glaub schon sagen, recht unspektakulär war?
Ja, ich glaube, das stimmt. Zumindest wenn man so ein bisschen aus der Ferne das Ganze beobachtet. Also so grosse irgendwie Scoops oder irgendwelche Skandale oder weiss ich was. Also das gibt es tatsächlich nicht. Ist aber schon so, dass wenn man mit offenen Augen jetzt rumläuft, es gibt immer mehr Plakate. Auch wenn man die Agendas ein bisschen reinschaut von den Kandidierenden, die sind jetzt schon auch mega voll. Also es hat da zahlreiche Podien, die stattfinden. Aber gerade wenn man an so Podien ist, hast du schon recht. Also es wird da nicht wirklich gefeitet. Es liegt sicher auch daran, dass die Kandidierenden politisch recht ähnlich unterwegs sind. Also selbst bei den Bürgerlichen, sprich beim Herrn Weihemann, also sogar er nimmt jetzt zum Teil Positionen ein, die fast so ein bisschen links wirken, mit irgendwie Vorschlägen von Begegnungszonen. Also ja, so ein wirkliches Kiefleten, das vermisst man eigentlich zu Bern komplett, ja.
Ja, und schauen wir noch so ein bisschen in die Bernerinnen und Berner Haushalte rein. Dort sind ja jetzt Anfangswoche endlich die Wahlunterlagen angekommen. Hat das jetzt etwas bewirkt? Oder hat man jetzt in der Stadt Bern mehr darüber, dass jetzt in zwei Wochen ist es ja schon Wahlen sind?
Also ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Aber ich war auch mit dem Alec Fograferiet noch auf der Straße unterwegs gewesen, jetzt bevor die Wahlunterlagen gekommen sind. Und dort hast du schon gemerkt, eben viele sind so, ah was, das sind überhaupt Wahlen. Und wenn natürlich da plötzlich so ein dickes Kuvert im Briefkasten hast, dann bist du vielleicht schon mal mehr noch interessiert, hey, was will ich jetzt da überhaupt ausfüllen, was läuft da überhaupt. Also ich glaube schon, dass das nochmal wird richtig anziehen in den kommenden zwei Wochen.
Ist es auch so gewesen, dass man in Bern zuerst wie abgewartet hat, dass das in den USA endlich durch ist und man erst jetzt wie Zeit hat, bei eigener Stadt herzuschauen, wo jetzt die Wahlen sind?
Ich denke schon. Also man hat ja auch gemerkt, im Wahlkampf selber zu Bern haben die Wahlen wirklich eine Rolle gespielt. Man hat immer mal wieder nach Amerika geschaut. Wenn man jetzt aufs Instagram geht, vom Herrn Fograferiet, hat zum Beispiel gerade heute noch ein Bild gepostet von der Kamala Harris und hat da ja, hat gesagt, wie unglücklich er jetzt quasi ist, dass sie nicht gewonnen hat. Also auch die Berner Politiker schauen selber auch immer noch in die USA. Und zum Beispiel Frau Keut hat auch gesagt, sie will bewusst nicht Wahlkampf machen, so wie er in den USA stattfindet. Also nicht die Gegner angreifen, eben möglichst unspektakulär, möglichst gesittet. Also von dem her nicht nur bei den Wählerinnen, sondern auch bei den Kandidierenden hat die USA einen riesen Einfluss gehabt.
Dass sich die Marieke Kreuth vielleicht nicht so fest auf die Äste rauslassen muss, könnte auch daran liegen, dass diese Woche eine Studie rausgekommen, eine Sotomo-Studie, die ergeben hat, dass sie vermutlich das Rennen wird machen, um das Stadtpräsidium und der Stadtpräsident das Amt muss abgeben und er muss nicht nur um das zittern, wie die Studie sagt, sondern sogar, dass er im Gemeinderat überhaupt gewählt wird. Du hast vorhin gesagt, du warst auch schon mit ihm unterwegs. Wie erlebst du ihn? Wie geht er mit dieser Situation um?
Also das ist ja schon bitter. Also ich habe es jetzt auch überraschend gefunden, dass die Resultate so klar ausfallen. Aber ihn erlebe ich eigentlich sehr ernüchternd, ehrlich gesagt. Also er hat schon im Sommer gesagt, als ich ihn getroffen habe, eben wenn jetzt Themen wie das Gender-Thema zum Beispiel eine Rolle wird spielen, dann könne er quasi einpacken. Also das ist etwas, das kann er nicht ändern. Er sieht es auch ein bisschen bei seinem Politikstil. Er sagt, er mache eher langweilige Politik und das käme anscheinend irgendwie nicht gut an. Da werde ich halt zu wenig wertgeschätzt. Von dem her, ja, er ist schon im Sommer nicht sehr siegessicher auftreten. Und auch jetzt in den letzten Wochen auf der Straße haben sehr viele ihm auch viel Glück gewünscht von den Passanten. Und seine Antwort war immer, ja, das kann ich brauchen. Also, ja, von dem her ist er, glaube ich, schon ein bisschen verunsichert.
Ja, wenn ihr euch selber wollt, ein Bild machen wie das der Alec fotografiert und seine Konkurrentin Marike Kreut im Moment so unterwegs sind und drauf sind und wie das sie Wahlkampf führen, dann geht doch unbedingt nächsten Dienstag am 12. November ins Bierhübeli. Dort findet um 6:30 das Bund im Gespräch statt. Das wird moderiert von der Simon Clemens und Bernhard Ott. Und auch mit auf der Bühne sind die anderen beiden Kandidierenden für das Stadtpräsidium. Der Janos Schwerma von SVP und Melanie Mettler von der GLP.
Zurück zum heutigen Thema Musikförderung. Und damit auch zu dir, Dino. Eigentlich wirst du jetzt da nicht allein hocken, der Anne wäre auch da. Er ist aber in der Ferien, darum haben wir seinen Teil gestern aufnehmen. Aber schön bist du da.
Ja, merci, freue mich da zu sein.
Dino, du hast gesagt, es kann in Bern auch nur der Bühnenhuber ganz vor Musik leben. Was ist denn mit den anderen? Lo, Le Duc, Steflachef, Manilio oder etliche andere?
Ja, die Betonung liegt, glaube ich, auf dem Auen, weil ich es wirklich nicht wirklich weiss. Wenn man sich in der Musikszene umhört, ist es eher so, dass, glaube ich, einfach nur die ganz obersten 1% wirklich von Musik 100% leben und alle anderen müssen nebendurch Geld verdienen. Und das ist das, was ich gehört habe, aber ich weiss es nicht. Ich habe ihn nicht gefragt.
Was erzählen dir denn so die anderen, wenn du von ihnen redest? Wie ist das Musiker da sein?
Was ich höre, ist, dass die meisten mit sehr wenig Geld leben. Und einfach mischeln und alles ausprobieren, dass sie irgendwie über die Runde hineinkommen. Ja, von Löhnen gehört zwischen 3'000 und 6'000 Franken im Monat, wo sie irgendwie eine Mischrechnung machen und so durch das Jahr durchkommen. Wie gesagt, ich habe nicht nach Bankauszügen gefragt oder so. Ich weiss einfach, ja, man kämpft einfach und macht weiter. Und ich glaube, es geht immer so knapp auf, aber niemand wird vorreich, auf jeden Fall.
In Zeiten von Streaming-Plattformen verdient man ja pro Stream auf Spotify, glaube ich, nicht mal einen Rappen. Mit was kann man denn überhaupt heutzutage noch Geld verdienen, als Musikerin, als Musiker?
Also sie decken, glaube ich, ihre musikalischen Projekte mit Konzerten ab und mit Fördergeldern. Aber sonst leben sie von Komponieren, von Theatermusik, für Filmmusik, natürlich mit Unterrichten, mit Sounddesigns machen für irgendwelche Werbespots. Sie arbeiten in irgendwelchen Clubs oder Kulturlokalen, wo sie für das Sounddesign zuständig sind. So, es ist wirklich eine riesengroße Mischrechnung.
Würdest du sagen, man kann von einem Berner Musikprekariat reden?
Das ist, glaube ich, nicht ein Berner Phänomen, sondern das ist in der ganzen Schweiz, wenn nicht in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt so. Kulturschaffende, die machen einfach und die wenigsten haben ein richtig gutes Auskommen mit dem. Sie machen es aber und denken nicht gross darüber nach, glaube ich. Weil wenn man würde, würde man es auch nicht machen, das ist das Problem.
Du hast in letzter Zeit zu dieser Recherche, wo wir jetzt dazu kommen, mit so einigen Musikerinnen und Musikern genau über das geredet, unter anderem mit der Laura Schuler. Sie ist 37, Jazzgigerin und Popkünstlerin. Und ihre finanzielle Situation, die sieht wie folgt aus.
Ich glaube, es ist eine grosse Entscheidung, wenn man sich freischaffend macht, dass man bereit dazu ist, von sehr wenig Geld zu leben. Ich habe das jetzt jahrelang so gemacht. Mir war meine Freiheit immer am wichtigsten. Also, dass ich selber gestalten kann und bestimmen, wo ich meine künstlerische und auch sonst Energie hineingeben kann. Ich habe das mega gerne in Kauf genommen, dass ich von sehr wenig Geld gelebt habe.
Ist das ein bisschen der Preis, den man zahlt für die Freiheit, die sie jetzt gerade angesprochen hat?
Ich denke, das ist der Preis, genau was es kostet. Aber ich finde es eben nicht richtig. Es hat sich auch so eingefräst und eingefurcht, dass das so soll sein, dass man muss arm dran sein, für dass man Freiheit hat, können Kunst zu schaffen. Und das finde ich einfach erstens ein falscher Gedanke. Und zweitens, ja, würde es, glaube ich, als Gesellschaft gut tun, wenn sich dort das allgemeine Umdenken würde stattfinden.
das Ganze zu schaffen für ein No-Sommerspiel oder vielleicht sogar noch Geld müssen ausgeben, dass man überhaupt Musik machen kann. Hat ja etwas mit Selbstausbeutung zu tun. Und wir lassen da noch schnell rein, was Laura Schuler zu dem Thema Selbstausbeutung sagt.
Als Selbstausbeutung empfinde ich nicht alle Tätigkeiten, die ich mache. Also wenn ich Sachen ausprobiere auf meinem Instrument oder in der Audioproduktion oder wenn ich am Komponieren bin, am Songs schreiben oder was auch immer, mit Leuten spielen, mit Leuten Sachen ausprobieren, empfinde ich das nicht direkt als Selbstausbeutung, wenn ich dann nicht den Lohn für das bekomme. Als Selbstausbeutung empfinde ich die Tätigkeiten, wo ich vor dem Computer sitze und organisieren muss, E-Mails beantworten, wo ich mir den Kopf muss zerbrechen, wie das Geld reinkommt, und Booking machen, gehört in die Kategorie für mich. Clubs anschreiben, ob ich spielen könnte, das habe ich bis jetzt ja selber gemacht. Halt die ganze Administration, für das würde ich gerne direkt die Bezahlung bekommen, weil das fühlt sich für mich mehr wie Arbeit an.
Und der ganze Admin-Aufwand, der kommt dann auch noch obendrauf. Und auch der ist nicht bezahlt.
Das stimmt so nicht ganz, weil mit der neuen Kulturförderung ist das eben auch drin, dass man seine eigenen Stunden, die man auch braucht, zum Beispiel auch gerade für das Gesuch auszufüllen, dass man das drin tut. Also Administrationsarbeiten darf man aufführen im Budget und bekommt dann auch für das Geld.
Bevor wir da schon zu fest reingehen, Tino, nochmal schnell das Ganze von vorne. Der Grund für deine Recherche war nämlich, dass die Stadt Bern die Praxis von ihrer Kulturförderung Anfangsjahr geändert hat. Was genau ist anders?
Ziemlich viel, aber vielleicht die zwei wichtigsten Sachen sind, dass es neu nicht einzelne Kommissionen gibt, die über die einzelnen Sparten entscheiden, sondern es gibt eine grosse Kommission aus 44 Mitgliedern, die über die einzelnen Projekte entscheiden, ob sie Fördergelder bekommen oder nicht. Und das andere, und das betrifft eben alle Musikschaffenden oder Popmusikschaffenden vor allem, weiss ich, dass der Gesuchsteller, die Gesuchstellerin professioneller daherkommt. Das heisst, in den neuen Gesuchen muss jetzt alles drin sein, was man vorher nicht unbedingt hat, Rita, von auch wirklich jede Gage für jeden Beteiligten, der zum Beispiel hilft, das Album zu produzieren, inklusive, und das ist wirklich das Neue, die Sozialleistungen und Beiträge, Versicherungen und Sozialversicherungen.
Warum hat sich die Stadt zu diesem Schritt entschieden?
So wie ich es gehört habe, geht es wirklich darum, dass man eben sagt, ob Popmusiker ist oder Musikerin ist ein Beruf. So wie es in der Klassik und im Theater ja schon lange der Fall ist, dass man eben, wenn man gefördert wird, auch genug Geld bekommt für das Projekt und das auch umsetzen kann und dass man dort drin aber eben auch die AHV drin hat, die Pensionskasse drin hat, wenn man krank ist, Krankentaggeld würde bekommen. So, das ist das, was verlangt wird. Der Künstler, Künstlerin muss sich professionalisieren, heisst, muss eigentlich sich als selbstständig erwerbend registrieren, im besten Fall.
Und damit will die Stadt eigentlich ein bisschen gegen Armut im Pop-Business vorgehen.
Ja, vielleicht einfach gegen Selbstausbeutung und gegen, dass man es einfach so nebenher macht und eigentlich die ganze Zeit muss, ja, weiss nicht, wie das Zeug zusammen mischeln. Sie wollen wirklich, dass man den Job, dass man es als Job anschaut und dass man es ernst nimmt und dass man eben auch jeden Posten, der anfällt, in das Budget rein tut. Und dort, früher hat man offenbar noch eine Eigenleistung ins Budget da und hat gesagt, also, ich greife 2'000-3'000 Franken tue ich noch ins Budget als Eigenleistung, wo ich einfach gratis arbeite quasi. Und das fällt jetzt alles weg. Man bekommt für alles, was man macht, soll man Geld bekommen. Das bedingt aber, dass man eben ein Einzelunternehmen wird quasi. Dass man sich ernst nimmt als das, was man ist, nämlich ein Künstler dazu steht und sich auch so in den sozialen Werken registriert.
Ich kann mir vorstellen, als Musikerin, als Musiker will man auch nicht unbedingt noch Unternehmerin sein und all die Aufwände leisten und sich anmelden wie Sozialwerk und so weiter.
Ganz ehrlich, gehört das wie dazu bei der Erwerbstätigkeit, so oder so? Es ist einfach etwas, wo man halt einfach hat lassen sein, weil man eben nicht zu viel Aufwand haben will, aber es geht ja darum, sich selber zu schützen. Und ich weiß nicht, wer das mir das gesagt hat in dieser Recherche, aber als Musikerin und Musiker musst du einfach immer gesungen sein. Du darfst nicht krank sein, weil du bekommst kein Geld. Du kannst dich nicht krank schreiben oder so. Du musst einfach immer auftreten können, immer parat sein und so, weil du nicht versichert bist. Und das sind eigentlich einfach keine Zustände. Und dann, wenn man dann mal so 35, 40 und älter wird, so, denkt man, ja, was habe ich eigentlich, wenn ich später mal pensioniert sollte werden oder so? Ist da noch Geld rum? Und ja, dann fangen die Gedanken an. Und man hat vielleicht schon 10 Jahre, 15 Jahre lang anders gearbeitet, weil nichts auf die Seite da, oder es wird dann immer schwieriger. Ja.
Das klingt ja eigentlich im Grossen und Ganzen sehr gut und sollte oder tut Künstlerinnen und Künstler schützen. Aber jetzt ist es auch so, dass mit dieser neuen Praxis nicht mehr einfach fast ein bisschen garantiert ist, dass man dann zumindest bei einer Abo-Produktion oder einer Tournee einfach einen Beitrag vor Stadt überkommt. Auf das kann man sich jetzt nicht mehr verlassen, weil es gibt jetzt weniger Beiträge. Ist das richtig?
Also es gibt weniger Projekte, bekommen mehr Geld. Das ist so die Kernaussage von dem Ganzen. Aber man hat sich auch vorher nicht wirklich darauf verlassen, dass man sein Projekt unterstützt bekommt. Die Tatsache war einfach grösser, die etwas hat bekommen, aber es ist Garantie hat man nie gehabt. Ja, im Moment sind es eben, spüren sie es, glaube ich, dass es ein bisschen weniger Projekte sind, die in die Grenze kommen. Aber jetzt hat ja das Parlament noch einmal das Budget aufgestockt, dass sie immerhin wieder ein bisschen mehr auf Suche eingehen.
Das zu spüren bekommen hat auch die Laura Schuler. Sie hat anfangs ein Jahr ein Gesuch eingereicht und das ist abgewiesen worden.
Also eben die Ablehnung von dem Gesuch hat mir im ersten Moment den Boden unter den Füßen weggezogen. Also es ist eine Ablehnung von einer Tournee. Ich habe irgendwie schon am Anfang gespürt, dass es auch nicht durch wird kommen. Die Konzerte waren einfach auch niederschwellig gewesen. Also respektive an Orten, die jetzt nicht mega etabliert sind. Und ich denke, wenn wir jetzt Konzerte hätten gespielt, die Clubs, die mehr Renommee haben, dann wären wir vielleicht auch gefördert worden. Das ist aber wiederum problematisch, weil gerade die Clubs, die Renommee haben, die können in der Regel eine Gage zahlen. Das heisst, wer hat, dem wird noch mehr geben. Also einerseits finde ich super die Professionalisierung, die angestrebt wird, die bewirken soll, dass wir uns richtig zahlen können als freie Kulturschaffende, dass wir uns auch eine Pensionskasse leisten können, etc. Das finde ich primär einen sehr wichtigen Schritt. Und andersrum, das habe ich eben Tino auch schon gesagt, dass ich schade fände, wenn Kultur weniger niederschwellig passieren kann, weniger spontan, weniger etablierten Orten, mit weniger etablierten Projekten. Dass so vielleicht ganz viele Leute gar keine Chance haben, überhaupt je ein Gesuch gefördert zu bekommen.
Ist das so?
Das, was ich vernommen habe in meinen Gesprächen mit der Kulturkommission, ist eher so, dass sie haben mir wie garantiert, dass nicht darauf geschaut wird, ob irgendjemand etabliert ist oder nicht, sondern einfach das Projekt zählt. Das Projekt muss überzeugen, das Gesuch muss professionell daherkommen, es müssen die Bedingungen erfüllt sein mit dem Sozialwerk, mit den richtigen Löhnen, gemäss den Vorgaben. Und wenn das Projekt überzeugt, dann hat man gute Chancen, gefördert zu werden oder das Geld zu bekommen.
Aber was ist denn so der Status quo jetzt? Können wir dann seither, weil es jetzt komplizierter ist und mehr Aufwand gibt, so ein Gesuchstellen, können wir bei der Stadt Bern tatsächlich auch weniger Gesuche rein?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt viel mehr Gesuche und das hat mehrere Gründe. Seit der Pandemie hat das Ganze zugenommen, und zwar gemäss Franziska Burkhardt, Kulturbeauftragte der Stadt Bern, 59%. Von etwa 800 Gesuchen im Jahr auf 1300. So. Der Grund ist unter anderem, weil man in der Pandemie begriffen hat, oder viele Leute begriffen haben, dass es so etwas gibt wie eine Kulturförderung überhaupt. Nämlich mit Ausfallsentschädigungen hat man gemerkt, da gibt es so Stellen, da könnte man ja, und dann haben sich immer mehr bewerben. Und das heisst, die Konkurrenz ist grösser. Der Einzelmusiker in Stadt Bern ist jetzt, vielleicht ist früher 400 Musiker-Dossiers gewesen, und jetzt sind es vielleicht 600. Ich weiss nicht genau, die Zahlen haben wir noch nicht vom 24, das haben sie mir noch nicht können sagen. Aber es hat auf jeden Fall dort auch eine Zunahme. Und ja, das macht es einfach nicht einfacher für sie.
Wir haben jetzt immer darüber geredet, wie schwierig das ist für Musikerinnen und Musiker, für ihr Arbeiten Geld zu bekommen. Wenn du jetzt mit einem Zauberstab wählen und etwas verändern in der Musikwelt, was würdest du da machen?
Ich glaube, ich würde mir ein anderes Bewusstsein wünschen, das allgemein. Dass man eben von dem Gedanken wegkommt, dass das Kulturschaffen allgemein eine Leistung muss gebunden sein, dass das muss profitabel sein. Ich will, dass wir uns Kultur leisten als Gesellschaft leisten können. Ich glaube, wir sind alle kreativ. Ich glaube, wir würden alle etwas wollen, Kreatives oder Kulturelles schaffen. Ein bisschen, wenn wir mehr Zeit und Geld hätten zur Verfügung. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die das irgendwie möglich macht. Und ja, vielleicht geht es in eine Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Also wie genau in der Umsetzung, das weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt Oberstab hätte, ja, gerne ein anderes Bewusstsein schaffen für Kultur und Kunst.
Ja, du hast jetzt ein bisschen in Zukunft geschaut, wie das, das könnte aussehen oder eben besser aussehen in der Berner oder der Schweizer Musikszene. Und wir haben, wie gesagt, mit dem Anne gestern zurückgeschaut auf die letzten 20 Jahre Musikszene, wie das war, bevor es Spotify und Co. gab und wo man noch mit CDs und Platten hat können Geld machen.
Anne, du schreibst schon seit 1996 über Musik, das sind schon fast 30 Jahre. Und wenn du so zurückschaust, wie sich Musikerinnen und Musiker finanziert haben, wie hat sich das verändert in dieser Zeit?
Mit Musik Geld zu verdienen oder sogar davon zu leben, war eigentlich eine Glückssache. Das war mit so vielen Sachen verbunden, dass man den Zeitgeist trifft, dass man die richtigen Partner hat. Früher waren es noch die Labels mehr. Dass man irgendwie gefragt ist, ob es nur in einer Nische ist. Und wo sich die Musik abspielt, hat eigentlich die Sache unwesentlich verändert. Es ist irgendwie, vielleicht die Anspruchshaltung hat sich auch ein bisschen verändert. Also heute ist vielleicht noch öfter so das Gefühl da, ich mache Musik, also habe ich doch gefälligst auch mit dem irgendwie, sollte ich mit dem auch gefälligst Geld verdienen. Das hat dazumal schon nicht geklappt und heute schon gar nicht.
Wenn du sagst, man hat früher nicht besser vor Musik leben als jetzt, hat es aber dennoch ja mit den Schallplatten, CDs, die man verkauft hat, die haben ja doch eine zusätzliche Einnahmequelle gehabt, die heute fehlt.
Das ist eben auch ein bisschen trügerisch, weil es ist so, du hast vielleicht früher von Plattenfirmen einen Vorschuss bekommen, wenn du Glück hast und wirklich gut gefragt bist. Dann hast du vielleicht irgendwie 20'000 Franken Vorschuss bekommen, mit dem hast du Produktion können zahlen, aber letztlich war das Geld, das du dann hast zurückzahlen musst. Also das ist dann einfach der Verkäufe abgezwackt worden. Es hat dann so ab den Urjahren, ja, hat man irgendwie mit CD-Verkäufen an den Konzerten hat man noch eine zusätzliche Einnahmequelle gehabt. Das ist natürlich jetzt weggebrochen. Aber es war einfach auch dort nicht ganz so einfach gewesen, dass man einfach plötzlich das Budget hatte, das riesig war. Also die CD hat man sich zuerst müssen verdienen, die man verkauft hat.
Ja, und vor 18 Jahren ist ja Spotify gegründet worden und seitdem hat Streaming ja das Musikbusiness extrem verändert. Wie hast du die Veränderungen dort wahrgenommen?
Sowohl also aus Chancen wie aus Bürde. Das war ja zuerst ein bisschen das Versprechen, dass es so eine Demokratisierung von Musik gibt, dass man quasi direkt an seine Fans gelangt, ohne noch ein Label zwischengeschaltet zu haben. Das ist ja so einerseits. Andererseits fällst du auf Spotify nur auf, wenn du auf Playlists erscheinst. Die Chance, dass du auf Playlists erscheinst, ist grösser, wenn du das Label im Rücken hast. Also letztlich ist die Abhängigkeit von einem Label gleich noch da. Was passiert ist mit Spotify, das wird oft so ein bisschen unterschätzt, ist, dass es so ein transparent es hat gegeben, was eine Band wert ist, weil Spotify eigentlich als einziger Streamingdienst die Hörzahlen veröffentlicht. Das ist früher, hat man das nicht herausgefunden oder hat man nicht gewusst. Man hätte vielleicht mal beim Plattenhändler können nachfragen können, als Veranstalter, ob die Band angesagt ist. Und heute sieht man das auf den ersten Blick. Und wenn du dort nicht performst, dann wirst du schon schwer haben, Konzerte zu finden. Also es hat viel verändert. Und klar, von den Einnahmen her, dort hat man auch zuerst gedacht, wenn immer mehr Abos verkauft werden bis Spotify, dann wären auch die Einnahmen grösser. Das war ein Rechnungsfehler, weil halt einfach das Territorium grösser geworden ist. Also das heisst, es sind mehr Bands im Spiel. Also der Kuchen wird auch noch mit indischen Bands, mit Millionen von indischen Bands aufteilen. Also von dem her das ist es ein Nullsummenspiel mehr oder minder. Also da muss man wahnsinnig performen, wenn man dort Geld verdienen will.
Also wenn du dich jetzt zurückerinnerst an Gespräche vor 20 Jahren mit Musikerinnen, Musikern, redet so von den gleichen Problemen, wenn ich dir so zulasse?
Letztlich ja. Ich habe das Gefühl, wir warten so ein bisschen, hey, es müsste ja funktionieren, weil das oft vorgelebt ist worden. Aber man sagt auch Konzerte, aber heute kann man den Konzertgeld verdienen. Letztlich hat sich auch dort nicht viel verändert. Also Gagen für Konzerte jetzt bei den kleinen und mittleren Bands sind nicht grösser und auch nicht kleiner geworden. Was früher vielleicht noch mehr war, dass man an grossen Festivals, dort hat es dort ein bisschen gekesselt, dass man dann im Sommer ein bisschen Kessel auffüllen konnte. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall, weil die grossen Festivals einfach sagen, hey, Schweizer Band, wenn du bei uns spielen willst, dann kannst du froh sein, wenn du überhaupt eine Gage überkommst. Also es ist nicht ganz so extrem, aber es geht in die Richtung. Und die grossen Budgets sind halt für Top-Acts vorgesehen. glaube, einfach früher hat man noch nicht den Anspruch gehabt, mit Popmusik Geld zu machen. Also, ich war mal auf einem Panel vom Pro Helvetia, damaligen Pro Helvetia Boss Pius Knüsu, der hat gefunden, hey, Popmusik sollte man per se nicht subventionieren oder unterstützen. Das ist ja schon im Namen, das muss populär sein. Und wenn es nicht populär ist, dann ist es nicht Popmusik. Also sehr eigenartig, dass man da Geld verlangt. Und das ist noch nicht so lange her, der Geist. Ja.
Warum hat sich dann die Anspruchshaltung verändert?
Das weiss ich nicht, ob das so ein bisschen vorgelebt ist worden von irgendwelchen Castingshows, wo Leute auf der Überholspur sind, zu Stars geworden. Es ist noch schwierig zu sagen. Einfach vielleicht auch ein neues Selbstvertrauen. Wir haben viele gut ausgebildete Musikerinnen und Musiker. Also die Musikschulen generieren ja da eine Armada an neuen Musikerinnen und Musikern mit guten Ideen. Ja, das könnte ein bisschen mit dem zu tun haben, was ja an sich schön ist, aber dann auch mit der Realität kollidiert. Aber auch in den Clubs. Also es war so ein Panel, eine Musikmesse for Music dieses Jahr gewesen. Und da hat man auch die Kostenwahrheit quasi diskutiert. Und dann ist dort so ein recht ketzerischer und sehr ausgebauter Club, der Schweizer Clubsitzer. Und Panel gehockt und hat so gesagt, hey Spätzlis, wenn ihr mit diesen Forderungen quasi bei mir anklopft, wenn ich quasi für euch stündig Konzert noch Sozialversicherungen oder Proben quasi Recherchen muss zahlen oder so, dann komme ich auf einen Betrag, dann buche ich 5 deutsche Bands und lasse die Schweizer Band halt sein, wo man nicht mal mehr Leute bringt. Und das wird zu einem Riesenproblem. Also man kann in der Schweiz funktionieren, aber schon in Frankreich oder in Deutschland wirst du ausgelacht, mit Gagen, also wenn du schon jetzt mit Schweizer Gagenforderungen eintrudelst. Also wir sind verwöhnt in der Schweiz.
Viel anders ist es also nicht als vor 20 Jahren. Außer die Anspruchshaltung, die sich verändert hat, dass wenn man dann als Profimusikerin, Musiker unterwegs ist, dann auch mit dem Geld verdienen sollte. Und es gibt laut dem Arne Hebbisen ein neues Selbstvertrauen unter den Musikerinnen und Musikern. Aber die Realität, die sieht auch 2024 nicht viel anders aus. Immerhin aber will die Stadt Bern mit ihrer neuen Praxis dafür sorgen, dass sich die Musikerinnen und die Musiker selber weniger ausbieten und sich besser absichern. Das war sie, die neueste Folge vom Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Die nächste Folge, die gibt es in 2 Wochen, dann wieder kurz bevor in der Stadt Bern das neue Parlament gewählt wird und der neue Gemeinderat und vielleicht auch eine neue Stadtpräsidentin oder ein neuer Stadtpräsident. Bis dann, tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Moderation und Produktion Jessica King und Sibyl Hartmann. Sounds Anna Hebbisen.